Es ist ein bisschen wie vor dem Pferderennen. Das Rennen selbst ist noch nicht eröffnet. Das Publikum lenkt sich noch mit anderen Dingen ab. Aber die Pferde sind auf dem Turf und tänzeln zunehmend nervös vor der Startanlage. 5 Monate vor der Bundestagswahl hat die SPD einen Parteitag hinter sich. Die Union morgen im Bundestag eine Zerreißprobe in der Quotenfrage vor sich. Und ein neuer Wettbewerber tritt auf die Bühne. Am Wochenende hat sich eine neue eurokritische Partei unter dem Namen Alternative für Deutschland vorgestellt. Was all das für die Ausgangslage zum großen politischen Rennen dieses Sommers bedeutet, das diskutieren wir heute in der Diskussion am Mittwochabend im Deutschlandfunk. Dazu begrüße ich Sie herzlich und in unserem Studio begrüße ich und freue ich mich, dass da sind Antje Serleschtoff, die Büroleiter des Tagesspiegels in Berlin. Guten Abend, Frau Serleschtoff. Wie viel Prozent kriegt denn diese neue Partei? Geben Sie mal eine Schätzung ab.
4 maximal.
Wer bietet mir? Joachim Rieker vielleicht, Parlamentskorrespondent der Zeitung der Marzak-Gruppe, unter anderem der Hannoverschen Zeitung hier in Berlin. Wie viel bieten Sie, Herr Rieker?
Guten Abend. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es Ihnen gelingt, die Rechtsextremisten draußen zu halten, dass Sie über 5% kommen.
Henning Krumrey, wie sehen Sie das? Henning Krumrey ist Korrespondent und Büroleiter der Wirtschaftswoche in Berlin.
Also ich tippe auf 2-5%, wobei das von der politischen Bedeutung her völlig egal ist, denn in jedem Fall wird ein Großteil der Wähler aus dem bürgerlichen Lager kommen und deshalb die Mehrheitsfähigkeit von Schwarz-Gelb erheblich gefährden, auch wenn man nicht ins Parlament käme.
Ganz andere Erfahrung mit beweglichen Parteienlandschaften hat Erik Guja. Er war lange Korrespondent für die Neue Zürcher Zeitung hier in Berlin und ist uns jetzt aus Zürich zugeschaltet. Da ist er jetzt Mitglied der außenpolitischen Redaktion der NZZ. Guten Abend, Herr Guja. Wie sehen Sie das Gewicht dieser neuen Partei in Deutschland?
Zu den Prozentzahlen ist ja schon alles gesagt worden. Ich glaube, es ist ein Teil auch einer politischen Normalisierung, dass es in Deutschland inzwischen mehr Parteien gibt. Es sind ja auch die Piraten denkbar, auch die Alternative für Deutschland. Das ist ein Gewöhnungsprozess, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, kann man damit eigentlich ganz gut leben. Man muss flexibler sein und man muss eben auch bereit sein zu Bündnissen mit mehr Partnern, aber dann geht das schon.
Lassen Sie uns doch am Anfang dieser Diskussion mal einen Blick genauer auf diese neue politische Gruppierung, die Partei, werfen. Zwei der Kollegen, die hier im Studio sind, haben am Wochenende diesen Parteitag mit beobachtet. Herr Rieker, was ist das für eine Truppe?
Es war relativ gut organisiert, das ist schon mal ein großer Unterschied zu anderen Parteineugründungen. Sie haben sehr geschickt ihr Programm durchgesetzt. Sie haben nämlich gesagt, wir beschließen das jetzt erstmal per Akklamation und diskutieren hinterher darüber. Dadurch haben sie natürlich die ganzen Chaoten erstmal ferngehalten und haben dann noch gesagt, also Änderungen am Programm können jetzt sowieso nur mit 75% der Stimmen der Parteimitglieder beschlossen werden. Demokratisch etwas fragwürdig, aber war natürlich geschickt. Da hatte man sozusagen am Ende ein Ergebnis. Die Partei hatte sich gegründet, hatte ein Programm und hat dann auch eine Führungsriege relativ sicher und problemlos gewählt. Also insofern ein relativ professioneller Start.
Da gab es Bilder von diesem Gründungsparteitag. Da sah man im Publikum einen wirklich ziemlich bunt gemischten Haufen. Viele vorwiegend ältere Männer insbesondere. Wenn man sich die Führungsgruppe anschaut, da gibt es dann einen eloquenten Vorsitzenden, den Volkswirt Bernd Lucke, auch in der Unterstützerliste. Viele, viele durchaus renommierte Volkswirte, Namen wie Hankel, Stabatti, Schachtschneider, Volkswirte, die vor dem Bundesverfassungsgericht in den Jahren immer durchaus, zumindest in wesentlichen Teilen, auch erfolgreich gegen den Euro geklagt haben. Eine Reihe anderer renommierter Volkswirte ist darunter. Wie viel Sachverstand, Henning Krumrey, bietet diese Partei auf?
Also Sachverstand, ökonomischer Sachverstand ist da schon eine ganze Menge versammelt. Das Bemerkenswerte war in der Tat bei diesem Gründungsparteitag, dass praktisch kein einziger Querulant ans Mikrofon trat. Normalerweise wird ja immer gesagt, bei solchen Neugründungen, da sammeln sich alle Enttäuschten, die irgendwo in anderen Gruppierungen oder Vereinen, wo sie es mal versucht haben, aufgelaufen sind. Und das war hier nicht der Fall, sondern es waren ganz normale Bürger, weniger Bürgerinnen, in der Tat auffällig war, wie wenig Frauen es waren. Aber von den Altersschichten her, würde man sagen, die Masse ist zwischen 40 und 60 gewesen. Es gab auch ein paar sehr viel Jüngere, gibt natürlich auch eine Reihe Ältere. Das war bemerkenswert. Und rechtsradikale Töne gab es da keine, wie es ja vorher auch prognostiziert worden war. Insofern bisher, gerade in der Führung, dominiert in der Tat der Sachverstand, wobei unter den Mitgliedern, die da versammelt waren, natürlich so ein bisschen Revolutionseuphorie war. Das passte nicht so ganz zum nüchternen ökonomischen, was in der Führung vertreten ist.
Es gab eine Umfrage heute veröffentlicht von Zeit Online, die sagt, das ist gar nicht unbedingt, wenn man die Anhängerschaft ansieht, eine konservative Gruppierung, sondern der Zustrom komme ganz besonders von der FDP und von der Linkspartei. Frau Selestow, wie sehen Sie das? Wie beurteilen Sie das? Wo kommt der Zustrom für eine solche Bewegung her? Wo liegt das Potenzial?
Also ganz genau kann man das ja natürlich nicht sagen, woher jetzt das Interesse kommen könnte, ob das eher aus den bürgerlichen Parteien ist oder eher aus den linkeren Parteien. Aber in der Tat, auch ich habe mich ein bisschen belesen, wer sich so interessiert für diese Partei, für diese mögliche Partei. Und es scheint ja so zu sein, dass es vor allem Menschen sind, die gar kein spezifisches politisches Interesse haben, sondern die mit dem Thema Euro nicht ganz so zufrieden sind und erstmal so ein bisschen Protest machen wollen. Darauf fußt auch so meine Prognose, dass das nicht sehr viel werden wird, weil wir ja auch bei den Piraten am Anfang großes Protestpotenzial gesehen haben. Dann, ich will nicht übertreiben, aber vor einem Jahr glaubte ja noch jeder, die Piraten werden demnächst Deutschland mitregieren. Und dann ist das doch recht schnell in sich zusammengefallen. Nun habe ich auch heute gelesen bei einigen Kollegen, dass vor allem Menschen, die nicht so große, hohe Bildungsabschlüsse haben, sich mit diesem Thema beschäftigen und sagen, ja, also so eine Partei könnte ich wählen mit dem Euro und der D-Mark, das war auch nicht so schlecht. Ich glaube nur, dass das mit den großen Ansprüchen und mit den Volkswirten, die da am letzten Wochenende aufgetaucht sind, nicht so richtig zusammenpassen wird. Insofern Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht alles, was im ersten Augenblick sexy aussieht, lädt auch zum Essen ein.
Erik Guja, Sie haben in der Schweiz ja schon mehr Erfahrungen als wir in Deutschland mit dem Aufkommen neuer politischer Strömungen, die dann auch parlamentarisch erfolgreich sind. Was sind die Voraussetzungen dafür, um eine neue Partei erfolgreich in ein etabliertes stabiles Parteiensystem einzuführen?
Man braucht in erster Linie ein klares Kernthema und da darf man dann ruhig am Anfang eine Ein-Themen-Partei sein. Wenn man dieses klare Thema hat und dieses Thema entspricht der Stimmung der Zeit, dann genügt das schon. Wenn man auch noch geschickte Politiker hat, es braucht auch immer entsprechende Personen, das wird in Deutschland gerne unterschätzt. Das genügt dann aber, um politischen Anfangserfolg zu haben. Ich würde auch davor warnen, dass man das dann so als Protest abtut. Ich denke, Protest ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für Demokratie. Das ist der Kernantrieb, sich überhaupt politisch zu beteiligen. Und aus Protest sind schon ganze Staaten entstanden. In Boston hat man gegen eine ungerechte Besteuerung protestiert. Und daraus ist irgendwann mal sind die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. Also Protest ist ein völlig legitimes Motiv, sich zu engagieren. Das wird in Deutschland gerne so ein bisschen heruntergespielt. Man ist dann sofort eben in der populistischen Ecke oder man ist dann noch schlimmer eben sofort in einer rechten Ecke. Ich denke, das ist falsch und Deutschland kann, glaube ich, ganz gut damit umgehen, weil es hat ja an sich ein stabiles Parteiensystem. Also da muss Deutschland vor ein bisschen Protest keine Angst haben, zumal der Protest, der von der damaligen PDS, heutigen Linkspartei, ausgegangen ist, war ja nun auch etwas, was geholfen hat, viele Ostdeutsche in die Bundesrepublik zu integrieren.
Nun ist es ja so, dass was das Thema Euro und das Euro-Krisenmanagement der Bundesregierung angeht, es durchaus immer Protest gegeben hat. Er war verteilt auf alle Fraktionen des Bundestages. Das war das Besondere. Außer der Linkspartei war er in Minderheitenpositionen sowohl in den Regierungsfraktionen als auch bei der SPD und den Grünen. So, jetzt sammelt sich das in einer neuen Partei. Herr Krumrey, reicht das?
Also für den Anfang reicht es sicher, denn das Bemerkenswerte ist ja, dass eben diese abweichenden Stimmen in allen anderen Parteien, insbesondere aber in den Regierungsparteien, doch weitgehend an den Rand gedrängt und mundtot gemacht wurden, wenn man sich mal daran erinnert. Bei den Euro-Abstimmungen haben sowohl die Unionsfraktion als auch die FDP gesagt, die Abweichler dürfen nicht reden. Und der Bundestagspräsident hat dann, sagen wir mal, im Prinzip handstreichartig gesagt, aus seiner Machtfülle heraus erteilt er aber diesen beiden Abgeordneten, damals Herrn Wilsch und Herrn Schäffler, dennoch Redezeit, damit diese politischen Positionen überhaupt in der Parlamentsdebatte vertreten sind. Gar nicht auszudenken, wenn er das nicht gemacht hätte, hätten die Euro-Gegner noch ein weiteres Argument, weshalb es ganz dringend eine solche Partei bräuchte. Übrigens eine Partei, wie es sie in fast allen anderen europäischen Staaten ja inzwischen auch gibt, Europa und Euro-kritische Parteien. Hinzu kommt ja, alle Neugründungen, die wir hatten, waren erstens Protestparteien und zweitens Einthemenparteien oder anderthalb. Die Grünen sind entstanden aus dem Thema Anti-AKW, also Atomkraft und Friedenspolitik. Die hatten vorher ja auch nichts anderes. Die WASG, die sich dann mit der PDS vereinigt hat, hatte das Thema Hartz IV. Die Piraten hatten das Thema Internet und Bürgerbeteiligung und sonst auch am Anfang nichts. Also von daher ist das jetzt eigentlich ein ganz normaler, ich würde sogar fast sagen, ein ganz gesunder Vorgang, sofern eben, das wurde ja schon gesagt, diese Partei, die AfD, jetzt nicht rechtsradikal unterwandert wurde, wovon ich sagen muss, danach sah es bisher nicht aus. Aber dann gäbe es zumindest eine Partei, die eben diese eurokritische Stimmung in einen vernünftigen Rahmen gießt, sodass es nicht zu Extremisten abwandert, das Thema.
Aber es ist ja, wenn wir das europäische Ausland beobachten und jetzt sagen, jetzt kommt Deutschland in einer europäischen Normalität an, man in Deutschland mit guten Argumenten immer gesagt hat, das zeichnet die Stabilität, die Vernunft der parlamentarischen Demokratie in Deutschland doch gerade aus, dass wir solche Phänomene hier nicht haben, weil wir beobachtet haben, dass sich die rationale Kritik, die Diskussion über Strategien und für und wieder von Euro-Rettungsmaßnahmen dann eben verbindet mit nationalistischen Untertönen, mit ausländerfeindlichen Untertönen, wie wir das in unseren Nachbarländern eben auch gesehen haben. Also Frau Szilesdzsóf, Herr Ricker, willkommen in der europäischen Normalität und das kann man dann auch ganz gelassen hinnehmen.
Ja, also ich bin in keiner Weise aufgeregt, weil ich glaube, das wird auch der Euro-Diskussion in den klassischen Parteien, in der CDU, in der CSU, aber auch in der SPD und auch in der FDP ein Stück weit auf die Beine helfen. Natürlich wird es das tun, weil wenn wir uns mal genau angucken, was da in den letzten anderthalb Jahren in den Koalitionsfraktionen, aber auch in den linkeren Parteien diskutiert wurde, was da an Kritik in Sachen Euro zur Sprache kam, dann hatte das ja weniger mit der Alternative zu tun, Euro aufgeben, D-Mark einführen oder Merkel-Politik machen, sondern das hatte ja sehr, sehr breite, sehr, sehr viele Untertöne. Da ging es um die Art und Weise der Rettung und so weiter. Das, was die Alternative jetzt aufbietet, das ist ja doch eine sehr radikale Angelegenheit. Und ich kann im Augenblick auch nicht erkennen, dass auch nur ein einziger mir bekannter, von Namen bekannter Politiker, der zum Beispiel in der FDP da sehr intensiv in den letzten Monaten aufgetreten ist, da hinein will oder mitarbeitet.
Herr Ricker, wo würden Sie diese neue Partei, die Sie da am Wochenende beobachtet haben, denn verorten? Wir haben gehört, da gibt es Zustrom auch von Seiten der Linken, die bisher ja den Widerspruch gegen die Politik der faktischen Allparteienkoalition, die Merkel da führt im Bundestag in der Europapolitik. Also die Linken waren da am konsequentesten bisher. Und jetzt antizipiert man immer so ganz automatisch so eine neue Gruppierung. Das muss automatisch eine konservative, rechtskonservative Gruppierung werden. Ist das so?
Also ich würde sie eindeutig im bürgerlichen Lager ansiedeln. Ich habe natürlich nicht mit allen Mitgliedern da gesprochen, aber mit einigen. Die hatten alle, die ich gesprochen habe, eine konservative Grundhaltung. Waren alle, hatten mal CDU gewählt, hatten mal FDP gewählt. Ich habe keinen getroffen, der irgendeine alternative Anmutung hatte. Das merkt man ja relativ schnell. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit, wäre es ausgleichende Gerechtigkeit. Also ich lehne die Ziele dieser Partei ab und halte die für ganz falsch. Aber es wäre ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil die SPD muss nun seit Jahrzehnten damit zurechtkommen, dass links von ihr immer mal wieder was Neues entsteht. Da kamen die Grünen, dann kam eben die PDS-Linkspartei, jetzt die Piraten. Gut, das scheint sich zu erledigen. Während die CDU aufgrund der deutschen Geschichte eben rechts von ihr nichts hatte, weil das immer tabuisiert war, völlig zu Recht. Und wenn es dieser Partei jetzt gelingt, sich sozusagen an dem Euro-Thema festzumachen, ich finde es legitim, diese Forderung zu erheben, selbst wenn ich sie für falsch halte, und sozusagen, wir hatten es schon mal gesagt, den rechten Rand raushalten kann, das traue ich den Leuten zu, denn sie sind da, glaube ich, sensibilisiert und haben auch auf dem Parteitag darauf geachtet, dass solche Stimmen nicht hochkommen. Das war ihnen, glaube ich, ganz wichtig und das wissen sie, dass da die größte Gefahr lauert. Dann, glaube ich, können wir in diesem Land einfach auch damit rechnen, dass einfach die CDU dann auch mal eine Konkurrenz in ihrem Lager hat. Warum denn nicht?
Herr Kuja, Sie haben als Erster gesagt, das ist eigentlich etwas ganz Normales, was wir da im Augenblick beobachten. Da muss man sich nicht aufregen. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie als Schweizer, als ausländischer Beobachter Deutschlands das Vertrauen in die deutsche Politik haben, dass eine solche Gruppierung eben nicht, wie wir das vorher gesehen haben, automatisch dann die Tendenz hat, eine auch eine, ja, nicht nur rechte, sondern auch rechtsextreme Bewegung zu werden?
Ich könnte jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, diese Frage ist an sich schon überflüssig, wenn man sich anguckt, wie die Politik in Deutschland gerade mit dem Euro-Thema umgegangen ist. Also wir haben ja eine extrem große und breite Mehrheit in der CDU, FDP, SPD, Grüne, die immer die Regierungslinie mitgetragen hat, die trotz Widersprüchen in der Sache immer eine nationale Linie verteidigt hat, und das im großen Unterschied zu, ja, eigentlich den meisten anderen Euro-Staaten, in denen die Opposition immer sehr stark versucht hat, ein Sondersüppchen da zu kochen und die Regierung mindestens mit dem Euro-Thema ins Straucheln zu bringen. Das ist in Deutschland so nicht versucht worden, und das ist ja nun eigentlich wirklich der Beweis für die übergroße Rationalität und Stabilität des deutschen Systems. Deswegen bin ich da wirklich ganz entspannt, dass Deutschland mit dem Ganzen fertig werden kann. Zumal ich mich auch wirklich frage, wie viele Deutsche sind denn wirklich so eurokritisch, dass sie das ganze Euro-System zum Einsturz bringen möchten. Also natürlich, es gibt Kritik daran, für die hohen Bürgschaften, die Deutschland übernehmen muss, für die Kreditgarantien. Es gibt verständliche Kritik daran, wenn deutsche Politiker mit irgendwie Hitlerbärtchen abkonterfeit werden. Das ist alles ganz klar, und dass den Deutschen das irgendwie auch alles ein bisschen unheimlich ist. Aber gerade weil die Politik in Deutschland so rational verläuft letzten Endes, glaube ich, dass eine sehr, sehr große Mehrheit der Deutschen nicht will, dass Deutschland da mit einem Ende des Euro den Sprung ins Dunkle macht. Mhm. Und
Erik Guja ist uns aus Zürich zugeschaltet von der Neuen Zürcher Zeitung. Er konnte deswegen nicht sehen, dass es jetzt hier gleich Wortmeldungen und Reaktionen im Berliner Studio gab, sowohl von Antje Zerleschtow, die, wenn ich das richtig sehe, den Kopf geschüttelt hat.
Als doch, sie gesagt die hat zugestimmt. Oder? Ich habe, der Kollege aus der Schweiz hat sich gefragt, wie viele Deutsche wohl mit der Alternative für Deutschland aus dem Euro austreten wollen. Und ich habe gedacht, vielleicht sind es 10, das zeigte ich.
Also es gibt ja Umfragen. 10%?
Nein, 10 insgesamt.
Naja, es gibt Umfragen, dass 20-30% noch dem Gedanken nachhängen, ach mal, mit der D-Mark wäre es vielleicht auch ganz schön. Aber das zeigt ja auch, es gibt natürlich überhaupt keine Mehrheit dafür, aus dem Euro auszusteigen. Das heißt also, dass jetzt sozusagen von der AfD ausgehend eine Volkserhebung käme, wie das früher mal bei Herrn Baring hieß, Bürger auf die Barrikaden oder so, das ist alles Quatsch. Wird sicherlich am Euro nicht gerüttelt. Die Frage würde vielleicht ein bisschen anders, oder die Ergebnisse würden anders ausfallen, wenn die Frage hieße, wollen Sie eigentlich, dass alle immer im Euro drin bleiben, wenn wir im Euro drin sind? Also die Frage, könnte man auch vielleicht auf Griechenland und Zypern verzichten, wenn die sich nicht an die Regeln halten, hätte sicher eine größere Zustimmung.
Nun braucht eine Partei nicht 5 oder 6 oder noch mehr Prozent, um einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Bundestagswahl und vor allem in künftige Regierungsbildungen zu nehmen. Das würde reichen bei den knappen Margen, die wir im Moment sehen. Wenn eine solche Gruppierung 2-3% aus dem bürgerlichen Lager abzieht und Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin, und jetzt nicken hier die meisten in der Runde. Wie gefährlich ist diese Partei für Angela Merkel und die CDU,
Herr Ricker? Ja, das liegt ja auf der Hand. Also, dass da Prozente fehlen könnten am Ende. Also ich glaube, sie wird trotzdem Kanzlerin bleiben, weil, wie hat der Rixinger kürzlich gesagt, also bevor Steinbrück Kanzler wird, fällt der Mond auf die Erde. Aber es kann natürlich sein, dass es für Schwarz-Gelb aufgrund dieser Partei am Ende nicht mehr reicht.
Das wäre auch die Frage, ob es in der CDU auch noch in anderen Themenfeldern bei denen, die nach einer Neudefinition oder einer Wiederdefinition des Konservatismus in der Partei suchen, nach der Gradlinigkeit von Positionen, die man in der Regierungszeit vermisst hat, dass da ein Potenzial besteht. Und manche warten ja schon drauf, gibt es dann da unter Umständen den Friedrich Merz oder den einen oder anderen, den man dann auf einmal in einer solchen Gruppierung wieder sieht, Herr Kummerer.
Ich glaube, die Prominenz wird man dort nicht finden. Friedrich Merz beispielsweise hat ja schon viele dieser Angebote erhalten, auch schon in früheren Jahren, und hat immer gesagt, das kommt für ihn nicht in Frage. Ich glaube auch schon deshalb, weil natürlich sein gesamter beruflicher und persönlicher Freundeskreis sich dann abwenden würde, weil er natürlich so in der CDU sozialisiert ist. Die Meinungsforscher sagen, dass eine solche Gruppierung wie die AfD sich aus zwei Quellen speisen kann. Einmal die klassischen Protestwähler, die vielleicht früher mal WASG gewählt haben, dann Piraten und jetzt ihren Protest eben in ein anderes Gefäß füllen. Zum anderen aber die enttäuschten Konservativen, die früher aus bester Überzeugung CDU und CSU gewählt haben und die sich dort nicht mehr wiederfinden aus den verschiedensten Gründen, ob das die Familienpolitik ist oder die Gentechnik, das christliche Menschenbild oder die Euro-Rettungspolitik. Und diese konservativen Wähler, die haben es bisher nicht übers Herz gebracht, was anderes zu wählen. Die sind einfach zu Nichtwählern geworden. Das wäre vor 10, 15 Jahren nicht der Fall gewesen, weil der gute Bürgerliche immer wählen geht. Aber irgendwann hatten die einfach, um salopp zu sagen, die Faxen dicke. Und die parken bei den Nichtwählern. Und wenn denen sich ein neues Angebot bietet, was seriös ist, dann können sie da hingehen.
Frau Söllerstoff.
Wahrscheinlich aber nicht zu dieser Euro-Ein-Themen-Partei. Ich glaube, meine Skepsis, was den großen Erfolg einer solchen Abspaltung im bürgerlichen Lager betrifft, fußt so ein bisschen auf der Geschichte der CDU, die ja anders als zum Beispiel die SPD nie eine so klar programmorientierte Partei, sondern eher eine Sammelbewegung gewesen ist, in der es schon immer Reibereien zwischen denen gab, die Frauenquoten wollten und denen, die eher doch keine Frauenquoten wollten.
Also war es ein Traditionsverein.
Genau, und natürlich ist das nicht, vor allem für die Kanzlerin, die ja in den letzten Jahren ihr Image mit der Europolitik, Euro-Rettungspolitik aufgebaut hat, natürlich ist das für die Kanzlerin keine frohe Botschaft, wenn da eine solche radikal auftretende Partei sich gründet. Es wird jetzt an ihr sein, zu zeigen, dass sie die Kritik innerhalb ihrer Partei üben, an ihrem Eurokurs bei sich behalten kann. Klar.
Antje Söllerstoff in der Diskussion am Mittwochabend im Deutschlandfunk. Wir haben jetzt zu Beginn dieser Diskussion sehr viel gesprochen über diese neue Partei, Alternative für Deutschland. Kommen jetzt zur CDU. Lassen Sie uns die nochmal in den Blick nehmen. Erik Guja in der Schweiz, Sie haben die CDU und Angela Merkel lange hier in Berlin als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung beobachtet. Nun haben wir immer wieder gesehen, wie diese Partei, wie die Union zerrissen ist zwischen verschiedenen Positionen. Morgen wird das auch nochmal auf die Probe gestellt bei der Abstimmung im Bundestag über einen Gesetzentwurf des Bundesrates zur Frauenquote. Wie sehen Sie diese Partei und die Führungsrolle von Angela Merkel in der CDU im Augenblick? Sind das Zeichen von Erschöpfung, von Brüchen in der Partei?
Ich glaube nicht, dass es ein Zeichen von Erschöpfung ist. Man wird bei der Bundestagswahl sicherlich sagen können, dass ein Grundsatz, der in Deutschland ja immer galt, nämlich dass Parteien gewählt werden und nicht Politiker, dass der deutlicher als je zuvor falsifiziert wird. Denn es kommt natürlich hier ganz entscheidend auf Frau Merkel an. Wir sehen es, die Partei eilt von Niederlage zu Niederlage in den Ländern. Sie hat in den letzten Jahren fast ihren ganzen programmatischen Proviant über Bord geworfen und hat sich extrem der SPD angenähert, sodass eigentlich kaum noch wirkliche Unterschiede auszumachen sind. Und dennoch schwingt die CDU in Umfragen immer sehr stark oben aus. Und das verdankt sie der Kanzlerin und ihrer Art, wie sie Politik macht, unaufgeregt, ein bisschen apolitisch, nie den Streit inszenierend. Das scheint in Deutschland gerade in einer schwierigen Zeit anzukommen, dass da eben jemand nicht den großen Zampano gibt, sondern ganz vorsichtig irgendwie nach einem Weg sucht. Und ich glaube, das ist bei der Bundestagswahl wird das wichtiger sein als all die ganzen Brüche und Unzufriedenheiten innerhalb der CDU. Die CDU ist offensichtlich auf dem Weg zurück zum klassischen Kanzlerwahlverein.
Ist das wirklich das Image, allein das Image Angela Merkels, dass die CDU in den Umfragen zumindest im Moment auf solche Höhenflüge, jedenfalls die besten Werte in dieser Legislaturperiode bringt? Oder gibt es da doch so etwas, dass da das Modell einer Volkspartei funktioniert, in der sich eben alle Positionen, alle Gruppen in der Gesellschaft wiederfinden und eben auch Befürworter von Frauenquoten und Skeptiker? Herr Krumrein.
Also ich glaube, das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel im Moment heißt Peer Steinbrück. Denn wenn man sich mal die Beurteilung der beiden Kandidaten in diesem berühmten Direktvergleichen anschaut, dann ist ja inzwischen der Vorsprung von Frau Merkel gegenüber Herrn Steinbrück noch größer als der Vorsprung von Frau Merkel vor 4 Jahren gegenüber Herrn Steinmeier. Davon profitiert sie, davon profitiert auch die CDU und ein bisschen profitiert sie vielleicht auch davon, dass ja sonst niemand mehr da ist. Das heißt, wenn der Bürger sich überlegt, schwierige Zeiten mit Europa und allem anderen, wem wollen wir denn dieses Land anvertrauen? Tja, also Herr Steinbrück ist nicht so beliebt und möchte man es Herrn Gabriel anvertrauen? Ich glaube, da hat der ein oder andere Bürger auch ein bisschen Zweifel. Und von daher, wo sollen die Leute denn hin?
So, das kann dann nicht nur das kann dann ja wirklich nicht nur am Gegenkandidat liegen, wenn es jetzt schon der zweite ist, bei dem es so funktioniert, sondern dann muss Frau Merkel schon Qualitäten haben, die geeignet sind, den ganzen politischen Streit aus den Debatten entweichen zu lassen und die deutsche Politik irgendwie so stillzulegen, dass sie als die einzig mögliche Alternative erscheint. Also das ist schon, denke ich, auch eine große eigene Leistung, mindestens eine taktische. Ob es eine politische Leistung ist, darüber kann man dann nochmal reden, aber mindestens taktisch für den Augenblick und im Hinblick auf das, was für die CDU gut ist, ist es schon eine große Leistung der Absolut. Kanzlerin.
Antje Sellestoff, die am Wochenende, während die anderen beiden Kollegen bei uns im Berliner Studio, Joachim Rieker und Henning Krumrei, bei der neuen Partei Alternative für Deutschland waren, war Antje Sellestoff für den Tagesspiegel beim SPD-Parteitag und hat gesehen, wie die Partei und der Kandidat versucht haben, sich da zusammenzuschließen, den Neustart zu wagen. Wie stark oder wie schwach ist die SPD denn wirklich mit Steinbrück?
Ja, das ist, im Aussehen tut sie ja im Augenblick so, als ob sie ganz schwach sein wird oder ganz schwach ist. Sie hat zwar eine große Geschlossenheit, dass ich glaube, lange war die SPD nicht so zufrieden mit ihrem, rundum zufrieden mit ihrem Programm. Sie hat ein Programm, das ziemlich stark mit dem Thema Umverteilung von oben nach unten, mit vielen Gerechtigkeitsthemen, von dem sie glaubt, dass sie mit diesem Programm nicht nur weit von der CDU und der FDP, weit genug weg ist, also weglaufen konnte vor der hier ihr mit Mindestlöhnen und sowas hinterher eilenden Kanzlerin. Das ist ja schon mal wichtig. Da sind die Sozialdemokraten, glaube ich, ganz froh. Sie sind allerdings ganz und gar unfroh über ihren Kandidaten gewesen. Das konnte man auch am Wochenende spüren. Am Sonntag war die Stimmung eher gedrückt. Man war sehr verzweifelt, dass man so wenige Tage vor oder wenige Wochen vor der Wahl so schlecht und nachhaltig schlecht in den Umfragewerten dasteht. Dann hat Peer Steinbrück etwas getan, was ihm nicht viele Leute zugetraut haben. Er hat es geschafft, er, der zwar mit dem Motto, dass wir entscheidet, in den Wahlkampf gehen will, aber doch eher so als Einzelkämpfer, als Einzelperson dasteht, der hat es geschafft, mit ein paar rhetorischen Kunstgriffen. Er hat ganz viele Leute, die er in den letzten Wochen kennengelernt hat, mit auf den Parteitag gebracht. Er hat da also wirklich eine Rede gehalten, die dieses Wir-Gefühl seiner Partei, also er konnte dieses Wir-Gefühl gut auf seine Partei übertragen und die Sozialdemokraten sind nochmal mit dem Gedanken rausgegangen, vielleicht könnte es ja doch werden. Und das ist relativ wichtig. Ich glaube, das ist überhaupt das Allerwichtigste, um die Sozialdemokratie jetzt über diesen Sommer bis in den Herbst hineinzubringen. Denn wir sprachen ja gerade darüber, warum ist denn diese CDU so weit in den Umfragen davor. Das hat natürlich auch was mit der berühmten Wechselstimmung zu tun. Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Deutschen in den letzten Jahrzehnten nie so gut gegangen ist, wie es ihnen jetzt im Augenblick geht. Und auch wenn es große Ungerechtigkeiten in der Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt, so gibt es ganz so wenig wie selten Arbeitslose. Es gibt sehr viele Menschen, die in ihren Verhältnissen relativ sicheren sozialen Beziehungen leben und auch keine großen Verlustängste haben. Warum sollten Sie mit wehenden Fahnen zu einem Sozialdemokraten wandern, der noch dazu die Steuern auf breiter Front erhöhen will? Man weiß nicht genau, was aus dieser Bürgerversicherung werden wird. Da brauchen wir uns doch nur mal in unserem eigenen Umfeld umzugucken. Wenn es mir nicht ganz so schlecht geht, dann wechsle ich doch die Automarke nicht. Vor allem, wenn ich nicht genau weiß, was in dem anderen drin steckt.
Aber was reicht dann, wenn man mal annimmt, also viel tiefer kann die SPD gar nicht mehr sinken. 22% ist, glaube ich, der neueste Tiefswert, der heute vom Umfrageinstitut Forsa gemessen worden ist.
Der vor dem Parteitag gemessen worden ist.
Vor dem Parteitag gemessen worden ist. Und von
genau. Gerechterweise dazu.
Aber die Wirkung von solchen Parteitagen erschöpft sich auch relativ schnell wieder.
Aber Antje Selleschtoff hat ja gerade geschildert, wie durchaus Stimmungen und Motivationen erzeugt werden können. Also wenn man sagt, es kann für die SPD eigentlich nur noch aufwärts gehen und ein paar Prozent reichen, um die Sicherheit dann wieder zu nehmen, mit der Sie eben gesagt haben, Herr Rieker, Angela Merkel wird schon Kanzlerin bleiben. Das ist doch das Wahrscheinlichste.
Also mir fehlt die Fantasie im Moment, mir vorzustellen, dass Steinbrück Kanzler wird. Aber dass Schwarz-Gelb jetzt nochmal wiedergewählt wird, das ist offen. Also das halte ich für gar nicht ausgemacht. Und ich glaube, am Ende wird auch dann die SPD in eine große Koalition gehen. Also auch wenn Herr Guja gerade gesagt hat, er wird sich für Deutschland mal so ein Dreierbündnis oder sowas wünschen, das ist sicher vom Ausland aus ganz unterhaltsam zu sehen. Aber ich glaube, in Deutschland, solange das nicht mal irgendwo in Bundesländern über eine ganze Legislatur gut funktioniert hat, wird man sich da im Bund nicht drauf einlassen, auf so ein Experiment. Und man darf ja auch nicht übersehen, dass anders als 2005 es jetzt ja viele selbstbewusste SPD-Ministerpräsidenten gibt. Und für die ist eine große Koalition im Grunde die Ideallösung. Weil in Deutschland ist es immer so, dass die Konstellation, die im Bund regiert, in den Ländern abgewählt wird. Das war unter Helmut Kohl so, das war unter Gerhard Schröder so, das ist jetzt unter Angela Merkel so. Gar nicht, weil die eigenen Ministerpräsidenten alle Pfeifen sind, aber weil man gern mal bei einer Landtagswahl auch der Bundesregierung mal einen mitgibt. Das macht ja einfach auch Spaß. Und es geht ja im Land auch nicht um so wahnsinnig viel. Also insofern denke ich, jetzt sagen zwar alle in der SPD, nein, nein, wir machen keine große Koalition, um Gottes Willen, und das war doch ganz schlimm. Ich glaube, wenn dann am Ende weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb geht, dann wird es ein bisschen Sträuben geben, ein bisschen Gezeter und einen dramatischen Parteitag. Und am Ende wird die SPD, die ja nun 150 Jahre lang dann auch am Ende immer eine sehr staatstragende Partei war, auch wieder mit Angela Merkel eine Koalition machen und wird dann auch die Hoffnung haben, dass sie dann bei der sozusagen dann nächsten Bundestagswahl Merkel ja nun auch schon 12 Jahre dran ist und das ist dann auch nochmal was anderes als jetzt.
Erik Guja in Zürich, glauben Sie auch aus Ihrer etwas entfernten Beobachterperspektive, aber der über lange Jahre gesammelten Kenntnis des politischen Systems in Deutschland, dass die Politik dann, wenn es knapp wird, am Ende so reagieren wird und sich zum dann doch eher klassischen Bündnis einer großen Koalition zusammenschließt, wie Joachim Rieker das gerade vorher gesagt hat?
Ich glaube, ich muss dem Kollegen Rieker gleich in zweifacher Hinsicht widersprechen. Erstens, ich wünsche mir nicht ein Dreierbündnis. Ich halte das nur nicht für so schlimm wie viele Deutsche. Wenn es ums Wünschen geht, wünsche ich mir als Schweizer nur, dass die deutsche Kavallerie im Stall bleibt. Aber ansonsten wünsche ich mir da nicht viel. Nein, aber um ernst zu sein, also so wenn ich die Stimmung in der SPD richtig einschätze, dann ist die Neigung zu einer großen Koalition extrem gering. Sie haben eine für Sie traumatische Erfahrung gemacht bei der letzten Bundestagswahl mit diesem Absturz. Und den schreiben Sie natürlich, obwohl das sicher nicht ganz richtig ist, wesentlich auch ihrer Performance und der Konstellation in der Großen Koalition zu und werden deswegen alles unternehmen, um etwas anderes zu finden als eine Große Koalition. Vielleicht ist am Schluss die Situation so, dass es nicht anders geht und bevor Deutschland in die Unregierbarkeit abgleitet, werden sicher die Sozialdemokraten auch einer Großen Koalition zustimmen. Aber sie werden jede Chance, die sich bietet, ausschöpfen, um das zu vermeiden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch unkonventionellere Lösungen, eben ein Dreierbündnis, in Aussicht nehmen. Ich kenne auch Sozialdemokraten, die sagen, wenn mal der Kanzler aus einer Minderheitssituation heraus gewählt wird, dann kann man damit schon irgendwie Politik machen. Nicht so einfach wie Frau Kraft in NRW. aber irgendwie geht es schon. Also die Neigung der SPD, staatstragend zu sein, ist diesmal, glaube ich, geringer als sonst.
Also jetzt interpretiere ich nochmal die für Sie in Zürich nicht sichtbaren Reaktionen von Antje Selleschtoff hier, die den Kopf geschüttelt hat, und Henning Krumrey. Beide wollten ihre Beobachtungen zu diesen Spekulationen über mögliche Koalitionen 5 Monate vor der Bundestagswahl, kann man sie ja mal anstellen. Beide wollten sie schildern.
Frau Selleschtoff, ich glaube, da muss ich dem Kollegen Rieker beispringen. Also erstmal zum Thema Dreierbündnisse. Zum Dreierbündnis gehören 3. Ich kann nirgendwo 3 finden. Also dass die FDP sich mit Peer Steinbrück und Jürgen Trittin in eine Konstellation setzt, kann ich mir nicht denken, würde ich auch aus dem Sinn der FDP nicht für sinnvoll halten. Das werden die sich überlegen. Das machen die nicht, mit 2 Partnern in eine Koalition zu gehen, die Steuern erhöhen wollen. Wer sollte da mitgehen aus der FDP? Und wer eine Minderheitsregierung im Bund, ich glaube, dass das, was im Land funktioniert haben könnte, also in Nordrhein-Westfalen, nämlich wir nehmen da wechselnde Mehrheiten und lassen uns auch notfalls von den Linken mitwählen, dass das im Bund nicht funktionieren kann. Die Zeit ist noch nicht reif dazu. Und ich denke, wenn die Wahl gelaufen ist und die Mathematik es nicht anders zulässt, als dass Angela Merkel eine Pizza mit Jürgen Trittin essen geht, dann wird auch Sigmar Gabriel sehr, sehr schnell auf der anderen Straßenseite im Restaurant sitzen und mit einer Pizza winken.
Also ich glaube, man sollte schon noch mal einen Gedanken an diese Minderheitskonstruktion verwenden. In der Tat, die FDP wird es nicht mit Rot-Grün machen, denn wenn die FDP aus ihrer Geschichte nun eins gelernt hat, dann ist es, dass man Wahlversprechen vor der Wahl nicht hinterher brechen kann. Und die FDP ist inzwischen in einer so fragilen Lage, dass sie sich einen solchen Wortbruch nach einer Koalitionsaussage für Schwarz-Gelb nicht mehr erlauben kann. Dann wäre sie wirklich tot. Dieses Minderheitenthema, also Rot-Grün, toleriert von der Linkspartei, halte ich deshalb für nicht so abwegig, weil erstens das Argument, was Herr Gabriel jetzt immer bringt, man könnte also ein so großes Land nicht aus einer Minderheitenregierung oder mit einer Minderheitenregierung regieren, insofern ein bisschen brüchig ist, weil er es durchaus akzeptabel fand, dass das größte Bundesland und immerhin auch ein wichtiger Industriestandort, nämlich Nordrhein-Westfalen, so regiert werden könnte. Und er war ja einer der Hauptunterstützer dieser Idee damals. Und zum anderen ist es in der Tat so, die Große Koalition, die letzte, hatte einen Sieger, das war die FDP, einen halben Sieger, das war die CDU, weil Frau Merkel danach weiter regieren konnte, und hatte einen klaren Verlierer, das war die SPD. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in der nächsten Koalition, Großen Koalition, besser abschneiden würde, ist, glaube ich, relativ gering. In der vorigen Großen Koalition hatte man 2 starke Minister, Herrn Steinbrück und Herrn Steinmeier, die beide hoch angesehen waren. Es hat doch trotzdem nicht sich positiv für die SPD ausgezahlt. In der nächsten Koalition hätte man zumindest mal Herrn Steinbrück nicht, weil er ja unter Frau Merkel nicht nochmal ein Amt übernehmen will. Herr Steinmeier hat sich dann auch ein wenig totgelaufen. Insofern ist doch das personelle Angebot der SPD dann in so einer großen Koalition noch schlechter. Von daher bin ich eher skeptisch.
Aber die Zeiten sind links, eindeutig. Und
das kann man in den Umfragen eigentlich nicht erkennen.
Nun gut, aber wenn wir uns die Diskussion anschauen und die Programme anschauen und auch das Blinken der CDU, dann kann man schon sich vorstellen, dass 4 Jahre lang die SPD die Rolle von Rainer Brühler übernehmen wird und bei solchen Themen wie Mindestlohneinführung oder so ruft, wer hat's gemacht, wir haben es gemacht.
Naja, aber ich meine, die CDU hat unter Angela Merkel die SPD jetzt schon in vielen Themen links überholt. Warum sollte es der SPD dann in einem gemeinsamen Regierungsbündnis noch eher gelingen, sich zu profilieren, wo es jetzt schon nicht klappt?
Lassen Sie mich, Henning Krumrey, das Stichwort nochmal aufgreifen, das Bild von der Union, die die SPD links überholt. Da gibt es jetzt morgen die Abstimmung im Bundestag und damit kommen wir so aus dem etwas spekulativen Raum 5 Monate vor der Wahl raus, gucken mal auf morgen, auf diese Abstimmung. Da sah es eine Zeit lang so aus, als würde das die Union auf offener Bühne zerlegen und ein Teil der Union bis hin zur Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen sich der Opposition anschließen. Jetzt hat man auf den letzten Metern vor dieser Abstimmung nochmal mit einem Kompromiss zusammengefunden und es ist nicht so ganz klar, wer sich da durchgesetzt hat. Hat von der Leyen ihre Partei gekapert und jetzt nochmal ein Stück weiter nach links geführt mit der Ankündigung, die Union rückt von einem Parteitagsbeschluss ab und bewegt sich jetzt doch auf eine, wie man das nennt, starre Quotenregelung vor?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also von von der Leyen hat da schon ein riskantes Spiel gespielt und ist zumindest, ist jetzt kein totaler Triumph, der war auch nicht möglich in der Koalition mit der FDP, die das ja ablehnt. Aber ich finde es schon erstaunlich, was sie da jetzt erreicht hat. Und das war ja auch eine verwegene Drohung, muss man mal sagen, für eine stellvertretende Parteivorsitzende und Kabinettsmitglied zu sagen, wenn ihr nicht das macht, was ich will, dann stimme ich mal mit der Opposition. Also wie oft sie sich das leisten kann, das frage ich mich jetzt auch. Andererseits ist natürlich...
Herr Ricker, kann man das wirklich fragen? Also ich meine, kann sich ein Kabinettsmitglied das leisten, mit der Opposition zu stimmen? Kann es sich das, die Frage ist ja eher, kann es sich das überhaupt schon leisten, das nur mit der Drohung zu spielen?
Offensichtlich ja, sie ist ja noch im Kabinett. Man hätte sie ja auch rausschmeißen können. Aber natürlich wissen alle in der CDU-Führung, muss man etwas salopp zu sagen, Frau von der Leyen ist im Moment unkündbar, weil man natürlich Frau von der Leyen bis zum Wahltag mindestens braucht, um auch ein bestimmtes Themensegment abzudecken. Und es sähe natürlich in der Tat für diese Regierung und gerade für die CDU sehr peinlich aus, wenn man eine in der Öffentlichkeit durchaus ja gut angesehene Ministerin nun einfach feuern würde. Insofern hat sie einerseits hoch gepokert, aber natürlich andererseits auch gewusst, bis zum Wahltag kann ihr nichts passieren. Was ihr nach dem Wahltag passiert, da wäre ich mal gespannt, denn sie hat ja schon auf dem letzten CDU-Parteitag das schlechteste Ergebnis von allen bekommen, mit 69% von allen Stellvertretern. Beim nächsten Mal wäre es sicher weniger, denn es haben damals schon viele gesagt, hoffentlich hat sie jetzt dieses Signal der 69% verstanden. Man muss auch mal in einer Mannschaft mannschaftsdienlich spielen. Offensichtlich hat sie es nicht verstanden.
Und Frau Merkel hat die Drohung ja ernst genommen, sonst hätte sie sich nicht so bewegt. So ist es.
Aber es ist dennoch ganz, also denke ich, für die CDU eigentlich furchtbar, was da passiert. Und eigentlich auch für die FDP. Diese beiden Parteien zusammen mit der CSU sind vor 4 Jahren angetreten, die Belastungen für die Unternehmen nicht weiter zu erhöhen, eher dezuregulieren und zu entbürokratisieren. Und was machen sie? Nicht zum ersten Mal in diesen 4 Jahren, sie machen wieder genau das Gegenteil. Und da kann man sich dann schon fragen, jenseits aller taktischen Spielchen und aller Fragen, welche Position hat von der Leyen, welche Existenzberechtigung hat Schwarz-Gelb eigentlich heute noch? Und jenseits der Kanzlerin und ihres ganz guten Regierungsstils, und da fürchte ich, die Bilanz fällt schlecht aus und dieser Kompromiss ist ein weiterer Beweis dafür, dass dieses Regierungsbündnis furchtbar weit abgekommen ist von dem einmal eingeschlagenen Weg.
Erik Guyer aus Zürich zugeschaltet war das am Ende unserer Diskussion am Mittwochabend im Deutschlandfunk. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen von einer neuen Partei der Alternative für Deutschland über die SPD, über mögliche Koalitionsoptionen in der Bundestagswahl, die uns dann in 5 Monaten beschäftigen wird. Und spannend wird das allemal. Das Rennen ist knapp und welche Koalitionen sich danach ergeben. Naja, zumindest nach unserer Runde gibt es da doch einige Möglichkeiten, die wir dann weiter verfolgen werden. Für heute sage ich Ihnen vielen Dank. Den Teilnehmern der Diskussion hier im Studio und Erik Guyer in Zürich und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern daheim. Hier im Deutschlandfunk geht's weiter mit den Nachrichten und danach die Studiozeit aus Religion und Gesellschaft.